das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Susanne Stichler.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Nachtmagazin. Hier auf diesem Campingplatz in Lüchte hat sich Unfassbares abgespielt. Mehr als 30 Kinder wurden jahrelang missbraucht, vergewaltigt, dabei gefilmt, hundertfach. Und obwohl es immer wieder in all diesen Jahren Hinweise gab, hat niemand eingegriffen. Die Täter wurden nicht gestoppt. Der Fall Lüchte sorgt seit Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Das Behördenversagen, das Verschwinden von Beweismaterial, die Manipulation von Akten, das wird erst noch juristisch aufgearbeitet. Heute im ersten Prozess ging es um die Hauptangeklagten. Sie wurden zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt und das mit deutlichen Worten auch der Richterin.
Nun müssen sie lange ins Gefängnis. 12 bzw. 13 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung. Monströs und abscheulich seien die Verbrechen gewesen. In ihrer Urteilsbegründung wird die Vorsitzende Richterin emotional.
Es fehlen viele Adjektive wie perfide, fassungslos, machend, abscheulich, widerlich. Das waren einige Stichworte, die die Vorsitzende erwähnt hat. Sie hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass eigentlich allen Beteiligten, aber insbesondere auch der Kammer, fast die Worte fehlen, um das zum Ausdruck zu bringen, was dort Gegenstand der Hauptverhandlung war.
Unvorstellbar, fassungslos, grauenvoll. Das sind die Worte, die immer wieder im Zusammenhang mit Lüchte fallen. Seit den 90er Jahren wurden die Kinder auf diesem Campingplatz immer wieder missbraucht, vergewaltigt und dabei gefilmt. Insgesamt geht es um über 430 Missbrauchsfälle. Die jüngsten Opfer waren noch im Kindergartenalter.
Es steht in den Sternen, ob sie überhaupt damit klarkommen werden. Wir haben ganz oft gehört, dass sich Opfer mittlerweile selbst verletzen, Albträume haben, die es niemals wirklich ernsthaft verarbeiten können werden. Die müssen damit halt eben letztendlich leben.
Die Angeklagten hatten bereits zu Beginn des Prozesses Geständnisse abgelegt. Das hat den Kindern zumindest erspart, vor Gericht noch einmal aussagen zu müssen. Eine Entschuldigung gab es von Andreas V. oder Mario S. aber nie.
Vielleicht hätte man das eine oder andere Wort der Entschuldigung äußern können. Aber machen wir uns bewusst, eine Wiedergutmachung hätte ohnehin nicht erfolgen können. Die Schäden, die, und da gehe ich von aus, für das gesamte Leben der Opfer angerichtet sind, sind einfach schlicht und ergreifend nicht absehbar.
Auch nach dem Urteil hinterlässt der Fall Lüchte noch viele Fragen. Inwiefern haben Jugendamt und Polizei versagt? Was muss sich gesellschaftlich und politisch ändern?
Es bleibt die wichtigste Aufgabe für uns, dafür zu sorgen, dass solche Taten verhindert werden. Zumindest aber dann, wenn sie passiert sind, schnellstmöglich erkannt werden und unterbunden werden.
Wir müssen klären, welche Rolle haben Polizeibehörden in dieser Ermittlungsgeschichte gespielt? Wie kann es angehen, dass Datenträger verschwinden? Wir werden schon genau hingucken müssen als Ausschuss und die Fraktionen, was für eine Rolle spielten einzelne Polizeibehörden, vielleicht einzelne Menschen.
Die Täter sind im Gefängnis. Die Opfer müssen nun versuchen, mit den Folgen weiterzuleben.
Nach seiner Niederlage im Parlament scheint der britische Premier Boris Johnson dennoch gute Miene zum leidigen Brexit-Spiel zu machen. Lächelnd fuhr er gestern am späten Abend davon. Das Parlament hatte kurz zuvor ein Gesetz auf den Weg gebracht, das einen Brexit ohne Vertrag ausschließen soll. Daraufhin wollte Johnson Neuwahlen, aber auch damit ist er gestern Abend gescheitert. Aber Johnson ist eben Johnson. Er kämpft weiter auf seine Weise.
Welch Ruhe, Schweigen, erstmal wieder Ordnung schaffen. Was war es für ein Gemetzel gestern im Parlament? Es hagelte nur so Niederlagen für den Premier. Und so kommt ihm dieser Besuch heute in Downing Street gerade recht. Der amerikanische Vizepräsident ist zu Gast.
Welcome you to number 10. The United States supports the United Kingdom's decision.
Die USA unterstützen die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen und sind bereit, direkt ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien zu verhandeln. Fantastisch, ruft Johnson euphorisch. Gute Nachrichten, das tut gut. Und so geht's danach gleich nach Wakefield, Yorkshire, weiter. Hier kündigt der Premier mehr Geld für Polizeischutz an. Die Gegend ist Brexit-Hochburg. Genau hier will Boris Johnson nach Stimmen fischen. Wahlkampfauftakt, auch wenn noch gar kein Wahltermin steht.
There should be a clear choice
Es muss die Entscheidung des Landes sein. Das Land muss entscheiden, wer nach Brüssel geht und beim EU-Gipfel am 17. Oktober verhandelt. Jeremy Corbyn mit seinem Plan, den Brexit immer weiter zu verschieben? Oder wollt ihr, dass die Sache geklärt wird und das Votum des Volkes respektiert wird? Boris Johnson und das Volk gegen das Parlament, so der Plan. Doch bis dato bekommt er die Neuwahl nicht. Am Montag will er es nochmal versuchen im Parlament, wenn das Gesetz, das einen No-Deal ausschließt, ratifiziert sein dürfte. Eine Bedingung von Labour. Doch die Opposition findet immer mehr Gefallen daran, Boris Johnson noch ein wenig länger im eigenen Saft schmoren zu lassen. Von mir aus kann es ruhig ein wenig länger dauern. Wir wollen sicher gehen, dass ein Austritt ohne Deal ausgeschlossen ist. Und dann gibt's Neuwahlen. Aber wir entscheiden wann. Boris Johnson muss wohl abwarten. Am Mittag fällt ihm dann noch sein Bruder in den Rücken. Er diente als Staatsminister in Johnsons Kabinett und schmeißt hin. Auf Twitter erklärt er, ich war in den vergangenen Wochen zerrissen zwischen Loyalität zur Familie und dem nationalen Interesse. Es ist eine unauflösbare Spannung. Auf seinem Spaziergang in einer Einkaufsstraße in Yorkshire wird Johnson dann noch von einem wütenden Passanten angegangen. Sie sollten in Brüssel sein, um zu verhandeln, statt hier rumzulaufen. Und so entwickelt sich irgendwie für Johnson auch dieser Tag nicht viel besser als der gestrige.
Ja, Johnson kämpft in Großbritannien weiter für Neuwahlen. In Italien hatte Innenminister Salvini Anfang August auch Neuwahlen im Blick. Er ließ die Regierung aus rechter Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung platzen. Aber bekanntlich ging die Geschichte völlig anders aus. Italien hat jetzt eine neue Regierung, bestehend aus Sozialdemokraten und Fünf Sterne. Heute hat sie die Arbeit aufgenommen. Präsident Mattarella nahm den 20 Ministern den Amtseid ab.
Traditionsgemäß wird im italienischen Parlament die Arbeit einer neuen Regierung eingeläutet. Heute erklang die Glocke zum 66. Mal seit Kriegsende. Zuvor war das Kabinett der Koalitionsregierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und PD von Präsident Mattarella vereidigt worden. Neuer Superminister für Wirtschaft und Finanzen des hochverschuldeten Landes wird der erfahrene Europapolitiker Roberto Gualtieri. Politische Beobachter gehen davon aus, dass dessen Haushaltspolitik weitgehend im Einklang mit den Schuldenregeln der EU stehen wird. Die Nachfolge des fremdenfeindlichen Lega-Chefs Matteo Salvini als Innenminister tritt die parteilose Luciana Lambrogese an. Von ihr wird allgemein ein etwas moderaterer Umgang mit Migranten erwartet. Im Sinne aller Bürger Italiens wollen wir das Land nach vorne bringen. Mit aller Kraft, all unserem Können, unserer ganzen Leidenschaft und einem starken, zukunftsorientierten Programm. Bereits am Dienstag hatte die neue Regierungskoalition eine letzte Hürde genommen. Bei einer Online-Befragung der Basis der Fünf Sterne hatten 4 von 5 Mitgliedern für die neue Regierungsallianz gestimmt. Diese erfreut seit Tagen die italienischen Börsen. Die Zinsen für Staatsanleihen des Landes mit bestehender Rekordverschuldung sinken immer weiter. Die italienische Verfassung sieht vor, dass die neue Regierung nächste Woche in beiden Parlamentskammern bestätigt werden muss. Sterne und PD können dort auf Mehrheiten zählen.
Es war die Überraschung beim G7-Gipfel in Biarritz. Der iranische Außenminister landet auf Einladung von Gastgeber Präsident Macron. Am Ende der Stippvisite deutet sich eine Entspannung im Atomkonflikt an. Auch US-Präsident Trump zeigt sich offen für direkte Gespräche. Das war vor knapp 2 Wochen. Und heute stehen die Zeichen eher wieder auf Eskalation. Irans Präsident Rouhani gibt bekannt, sein Land werde sich ab morgen nicht mehr an die Beschränkungen für Nuklearforschung und Entwicklung halten. Damit kündigt er erneut einen Teil des Atomabkommens auf.
Es war ein Auftritt, bei dem Irans Staatspräsident Hassan Rouhani direkt zur Sache kam. Per Fernsehansprache verkündete er, der Iran werde einen weiteren Schritt weg vom internationalen Atomabkommen machen. Unsere Atomenergiebehörde wird nun umgehend mit neuen Forschungsarbeiten beginnen und sich nicht mehr an alle Verpflichtungen des Atomabkommens halten. Details würden in den kommenden Tagen folgen. 2015 hatte sich der Iran zur Kontrolle seines Nuklearprogramms durch die Internationale Atomenergiebehörde verpflichtet. Die hatte fortan keinen Verstoß feststellen können. Dennoch kündigten die USA das Abkommen 2018 einseitig auf und belegten den Iran mit Sanktionen. Die EU will weiter am Abkommen festhalten. Heute kam jedoch Kritik aus Brüssel. Teheran solle dringend von den geplanten Maßnahmen absehen. Viele Iraner haben den Glauben an das Atomabkommen bereits verloren. Die US-Sanktionen haben die Wirtschaft komplett lahmgelegt. Die von der EU versprochene Handelsalternative, um das Land im Abkommen zu halten, funktioniert bis heute nicht. Ich finde die jetzige Reaktion unserer Regierung logisch. Wir sind ja Schritt für Schritt vorgegangen. Es war schließlich der Westen, der seine Verpflichtungen uns gegenüber verletzt hat. Für die iranische Regierung scheint der Atomdeal noch nicht vom Tisch. Sollte Europa in den kommenden 60 Tagen eine Lösung für die Handelsblockade präsentieren, wolle der Iran zu seinen Verpflichtungen zurückkehren.
Das Urteil der Wirtschaft ist ziemlich deutlich. Deutschland habe von der Überholspur auf den Standstreifen gewechselt. Viele Unternehmen würden das Schneckentempo direkt zu spüren bekommen. Die Rede ist vom Ausbau der Windenergie. Auch die Statistiken belegen, es werden immer weniger Windräder aufgestellt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres gerade mal gut 80. Eine echte Flaute. Dabei bräuchte es dringend frischen Wind für die Branche. Denn wenn Deutschland aus Atom und Kohle aussteigt, wird auch auf Windenergie gesetzt. Heute beim Windenergiegipfel in Berlin wurde der schleppende Ausbau zwar bemängelt, Ergebnisse oder gar Lösungen gab es nicht. Vor Ort in den Ländern gibt es weiter viel Gegenwind.
Windräder. Lange die Wunderwaffe der Energiewende, sollen sie doch Kohle und Atomkraft ersetzen. Familie Heidebrook aus Niedersachsen betreibt über 100 Windkraftanlagen. Damit versorgt sie mehr als 300.000 Menschen mit Strom. Es könnten gerne noch mehr werden, doch es hakt beim Ausbau.
Na, im Moment drückt es einfach daran, dass wir keine Genehmigungen bekommen. Das ist, sieht man ja auch an den Quartalszahlen an den Halbjahreszahlen aus dem ersten Halbjahr. Sind dieses Jahr kaum Anlagen zugebaut worden, einfach weil wir keine Genehmigungen bekommen.
In den letzten Jahren wurden immer weniger Windräder gebaut. 2017 waren es knapp 1.800 neue Anlagen, 2018 743, im ersten Halbjahr dieses Jahres nur noch 86. Artenschutz, Lärm, Schatten. Aus Gründen wie diesen wird häufig gegen neue Windkraftanlagen geklagt. Auch neue Flächen gibt es kaum, denn die müssen erst von den Ländern genehmigt werden. Heute Windenergiegipfel im Bundeswirtschaftsministerium. Mit dabei Vertreter von Ländern und Interessenverbänden. Gemeinsame Lösungssuche.
Die Genehmigungsverfahren haben sich verlängert und es wird mehr geklagt. Und deshalb ist es so, dass wir daran interessiert sind, dass wir einen großen Konsens zustande bringen, wie uns das beim Atomausstieg gelungen ist, wie uns das auch beim Kohleausstieg gelungen ist.
Ein konkretes Ergebnis gab es heute allerdings nicht. Kritik von den Umweltverbänden, das Ziel, 65% des Stroms bis 2030 durch erneuerbare Energien zu ersetzen, sei nun in Gefahr. Und?
Das gefährdet eine ganze Industrie, die sich neu aufgebaut hat. Es geht um zigtausende von Arbeitsplätzen, die schon abgebaut wurden und die jetzt noch gedroht, die noch drohen, abgebaut zu werden.
Noch erzeugt Deutschland europaweit die meiste Energie durch Windkraft. Damit das so bleibt, stünden noch harte Gespräche an, so Wirtschaftsminister Altmaier. Branchenvertreter fordern, dass der Minister schon in den nächsten 3 Wochen ein Konzept vorlegt.
Das hier ist lange her, 1988, die deutsche Nationalelf gegen die Niederlande in Hamburg. Damals gleicht Ronald Koeman im Halbfinale der EM per Elfmeter aus. Am Ende gewinnen die Niederländer mit 2:1. Jetzt, 31 Jahre später, kehrt Koeman zurück in die Hansestadt als Trainer von Oranje. Deutschland, Niederlande, immer wieder sehr speziell. Und heute wurde deutlich, vor dem morgigen EM-Qualifikationsspiel muss sich der Bundestrainer etwas ausdenken, um die Abwehr der Niederländer zu knacken. Was könnte das sein?
Im Hamburger Volksparkstadion gibt es einen ersten Hinweis auf Serge Gnabry. Gut, die Haare sind inzwischen etwas länger. Darüber hinaus hat sich auch die Wertschätzung massiv geändert.
Serge Gnabry spielt. Serge Gnabry spielt immer bei mir.
Nun, das schreit ja nahezu nach einer Begründung.
Der Serge hat gute Technik und der Serge, der kann verschiedene Ebenen ja, irgendwie spielen. Das ist gut, das ist für den Gegner manchmal schwer zu greifen.
Also mit Serge Gnabry, der so viele Ebenen bespielen kann, ihm zur Seite eventuell der schnelle Timo Werner. Zwei flinke Stürmer im Duell morgen gegen die Niederlande in einem ganz speziellen Duell. Gegen Virgil van Dijk, Europas Fußballer des Jahres, Innenverteidiger, eine 1,93 Meter Kante.
Wenn man neben ihm steht, ich glaube, ist ähnlich wie wenn man neben Manu steht, der wird relativ schnell dunkel.
Es ist natürlich ein brutaler Schrank, würde ich mal so sagen, dass wenn er neben dir steht, dass schon das Licht ausgehen kann.
Apropos dunkel, da war doch mal was in diesem Stadion.
Ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, war es 2012, wo wir zu Hause auch gegen Hamburg, oder 11?
Genau, 2011, 15. November. Ein sattes 3:0. Drei Treffer durch Özil, Müller und Klose. Ein Freundschaftsspiel damals in Hamburg, morgen nun EM-Qualifikation.
Ja, das sind einfach große Spiele und das sind einfach Klassiker, wo du dann auch im Platz stehst und denkst, geil.
So ähnlich dürften wohl auch alle anderen denken, inklusive Bundestrainer, der sich mit Sicherheit schon etwas ausgedacht hat.
Und gleich weiter zum Tennis, zu den US Open. Ja, es hat nicht geklappt. Kevin Kravitz und Andreas Mies haben es nicht ins Finale geschafft. Das deutsche Tennis-Doppel schied heute aus, denkbar knapp.
Die Enttäuschung steht ihnen ins Gesicht geschrieben. In zwei knappen Sätzen scheitern Kravitz und Mies im US Open Doppel-Halbfinale. Gegen das spanisch-argentinische Duo Granollers-Ceballos sind die Deutschen von Anfang an gut in der Partie. Mutig und aggressiv das Spiel der French Open-Sieger, genau wie dieser starke Konter von Andreas Mies. Das Match ausgeglichen, der Tiebreak muss entscheiden. Und dort verlieren die Deutschen den Faden und damit auch den ersten Durchgang. Der zweite Satz ähnlich spannend. Beide Paarungen halten ihre Aufschlagspiele. Wieder geht es in den Tiebreak. Und der ist hochklassig und hart umkämpft. Mit tollen Ballwechseln wie diesem hier. Nach einer Stunde und 40 Minuten aber Matchball Granollers-Ceballos. Und den verwandeln sie 6:7 und 6:7 denkbar knapp. Verpassen die Deutschen in New York ihr zweites Grand-Slam-Finale.
Das kennen wohl die meisten von uns, der Blick in ein Heimatmuseum. Das zeigt, so hat man früher in Deutschland gelebt. So hat man sich zum Beispiel gebettet. Ein Blick in die Vergangenheit, um zu verstehen, woher wir kommen. Das ist die Aufgabe dieser Museen. Ganz anders das Futurium in Berlin. Wie der Name schon andeutet, dort geht es um die Zukunft und um die zentrale Frage, wie wollen wir leben? Heute hat die Zukunft des Futuriums begonnen.
Das Futurium ist eine Art Wartesaal für die Zukunft, ein Ort, an dem unterschiedliche Zukunftsentwürfe diskutiert und ausgestellt werden können. Wie wollen wir leben? Wie ist unser Verhältnis zu Natur und Technik?
Wir schauen hier nicht in die Glaskugel. Wir stellen hier unterschiedliche Ansätze vor, Zukunftsvorstellungen, Zukunftsideen, auch Visionen. Wir sprechen auch von Zukünften hier und die stellen wir vor, die stellen wir zur Diskussion und hoffen auf eine sehr angeregte Debatte.
Vieles kann hier angeschaut werden, vieles auch angefasst, geschaukelt oder ausprobiert. Neben einer großen Ausstellung mit vielfältigen interaktiven Exponaten gibt es ein Lab, ein Laboratorium mit zahlreichen Experimentiermöglichkeiten. Raumfahrer Alexander Gerst ist von dem Neubau begeistert.
Letztendlich sind wir ja selbst, wir Menschen, die die Zukunft realisieren, möglich machen, was wir tun wollen und was möglich ist, was auch eventuell Probleme sein können, die uns in Zukunft belasten, was auf uns zukommen wird. Und dafür ist so ein Raum wie das Futurium grandios, weil er uns daran erinnert, wie wichtig das ist.
Die Besucher können im Futurium aber auch noch ganz Gegenwärtiges erwarten.
Es gibt das Restaurant. Dort kann man auch innovativ speisen. Dort wird es sogar auch mal Ausflüge beispielsweise in das Insektenessen geben. Also man kann dort auch Mehlwürmer beispielsweise probieren. Wir haben unseren Skywalk, der eben zugänglich ist. Dort kann man die Dächer von Berlin eigentlich in allen Richtungen sehen.
Ob Ausblick zum Bundestag oder Einblick in die Zukunft, das Futurium feiert bis Sonntag Eröffnung mit vollem Programm bei freiem Eintritt. Und kostenlos bleibt es dann auch in der Zukunft.
Und jetzt blicken wir auch in die nahe Zukunft. Wir kommen zum Wetter. Auch wenn sich morgen immer wieder die Sonne zeigt, wir müssen uns so langsam wieder an Wörter wie Bodenfrost gewöhnen. Der ist für einige Regionen Deutschlands heute Nacht nämlich angesagt. Hier sind die Aussichten.
In der Nacht fallen an der Nordsee Schauer. Im Südosten regnet es in der Nacht und auch am Tag gebietsweise etwas. Stellenweise muss mit Bodenfrost gerechnet werden. Im Nordwesten werden die Wolken im Laufe des Tages dichter, Schauer und einzelne kurze Gewitter folgen. In der Mitte häufig Sonne und es bleibt trocken. Am Tag 13 Grad am Alpenrand, 22 Grad am Oberrhein. In der Nacht zu Samstag 13 Grad im Rheinland, 5 Grad im Thüringer Wald.
Und das war's von uns vom Nachtmagazin für heute. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 2:05 Uhr. Ihnen allen jetzt eine ruhige Nacht und einen schönen Freitag. Bis bald.